Wie du mit der großen Wut, ja, mit den großen Gefühlen deines Kindes umgehen kannst, das zeige ich dir in meinem großen Programm, Coaching-Programm Wut mach's gut. Start Ende April.
Was für die Kinder zählt, ist unser grundlegendes Klima in der Familie, dass wir ein Klima haben, in dem Wertschätzung dominiert, in dem wir immer wieder zu diesem Thema zurückfinden, indem wir uns gut Mühe geben und diese Sicherheit dann dem Kind geben können.
Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung in die Beziehung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelsitzungen, sei es jetzt hier in der Praxis in Köln oder auch online. Das tue ich in Kursen, in Webinaren, in Programmen, wie meinem großen Coaching-Programm Wut mach's gut. Es geht über 12 Wochen. 12 Wochen lang begleite ich dich in einem ganz kleinen Kreis von Menschen, ja, damit es in deiner Familie eine Veränderung gibt, wenn du dir das wünschst, beim Umgang mit der Wut des Kindes und auch der eigenen Wut. Wut mach's gut startet Ende April. Alle Informationen dazu findest du auf der Webseite christopher-end.de. Wenn es eher um deine eigenen Gefühle geht, schau auf meiner Webseite. Es gibt auch ein Wochenende im Mai, das heißt in Verbindung. Und da zeige ich dir mit der lieben Katharina Weppler zusammen, wie du ja in Verbindung mit dir selbst kommen kannst und aus dir heraus dein Leben anders neu gestalten kannst. Ansonsten unterstütze ich, begleite dich mit dem Podcast hier. Das ist zumindest mein Anliegen. Und ich freue mich wirklich auf den Gast der heutigen Show. Das ist was ganz Besonderes für mich. Ich bin schon eine Weile dran und deswegen umso glücklicher, dass es dieses Mal geklappt hat. Es war für mich ein berührendes und bewegendes Gespräch. Mein heutiger Gast ist Dr. Herbert Renz-Polster. Herbert ist Kinderarzt und Wissenschaftler und als solcher engagiert er sich insbesondere in der Säuglingsforschung. Er arbeitet darüber hinaus als Autor und hat zahlreiche Bücher über das Leben mit Kindern verfasst. Ratgeber wie Kinder verstehen, das Sachbuch zur kindlichen Entwicklung oder zusammen mit Nora Imlau Schlafgut oder auch sein erstes Elternbuch überhaupt hieß Gesundheit für Kinder, Kinder, Krankheiten verhüten, erkennen, behandeln zusammen mit Nicole Menche und Arne Scheffler. Aber auch eher politische Bücher wie Erziehung prägt Gesinnung und sein neuestes Buch heißt Mit Herz und Klarheit, wie Erziehung heute gelingt und was eine gute Kindheit ausmacht. Zum Sponsor der heutigen Folge, Zeitleo. Als Kind habe ich das echt herbeigesehnt, diesen Moment, wenn im Briefkasten die neueste Ausgabe meiner Kinderzeitschrift steckte. Zeitschriften für Kinder gibt es auch heute noch. Zum Beispiel Zeitleo, das Kindermagazin der Zeit für Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren. Die Themen im Heft reichen dabei von Gangstern im Wilden Westen bis hin zu ChatGPT. Es gibt spannende Reportagen, faszinierende Tierfotos, lustige Comics und überraschende Rezepte für Kinder zu entdecken. Oder kanntest du schon pinke Pasta oder Popcornkuchen? Was Zeitleo in meinen Augen so besonders macht? Kinder wirken hier aktiv mit. Ob eingesendete Witze, Buchvorstellungen von Kindern bis hin zum Kinderrat, der die Redaktion berät und auch über das geplante Titelbild mitentscheidet. Wenn du und dein Kind jetzt mal in Zeitleo reinschnuppern wollt, dann könnt ihr das kostenlos tun. Auf zeit.de/leo-elterngedöns Gedöns dabei mit OE, bekommt ihr eine Ausgabe gratis zugesandt. Den Link findest du auch in den Shownotes. Hallo Herbert, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo Christopher, ebenfalls.
Ich freue mich wirklich, das hat eine Weile gedauert.
Du warst hartnäckig, ist gut.
Genau. Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass das geklappt hat. Du hast ein Buch geschrieben, neues, mit Herz und Klarheit, wie Erziehung heute gelingt und was eine gute Kindheit ausmacht. Und ich dachte sofort, es geht um Führung vielleicht, ne?
Ja, Führung. Ja, Führung natürlich auch. Es kommt darauf an, mit welchem Wort man dieses eine, wo ich gleich drüber reden werde, belegen will. Andere nennen es dann, oder früher hat man auch gesagt, die Autorität.
Ja.
Ja, und beide Begriffe haben ja jetzt nicht so das wirklich gute Karma, würde ich mal sagen. Autorität, wer will schon autoritär sein, ja. Aber Führung genauso. Ich meine, Führung, da kommt es dann auch so ein bisschen gleich, gehen die Haare ein bisschen hoch. Und trotzdem dahinter verbirgt sich natürlich etwas, was Eltern sehr wohl kennen, nämlich ich habe Verantwortung für die Familie, ich muss gucken, dass der Laden gut läuft. Ich will Orientierung geben meinen Kindern, damit sie einfach wissen, wie wir hier miteinander leben können und wie ein gutes Miteinander funktioniert. Und gut, es kommt nicht per Osmose in die Kinder rein, sondern das greifen sie ab aus dem sozialen Miteinander, in dem sie leben. Und da ist natürlich dann auch die Komponente mit drin. Ich zeige dir, wie wir hier miteinander leben, wie ein gutes Leben funktioniert. Und das bedeutet manchmal, dass ich Ja sage zu unserem, was wir gerade machen. Und manchmal bedeutet es, dass ich einen Vorschlag habe, das machen wir anders. Und das bedeutet dann eben auch ein Nein. Und dieses zusammen, manche sagen dann Grenzen setzen oder so, aber ich finde eigentlich, wir setzen nicht Grenzen, sondern wir organisieren gutes Leben. Punkt. Und dazu gehört manchmal eben natürlich Grenzen dazu und manchmal Freiheit. Und dieses zusammen kannst du nennen Orientierung geben. Du kannst die Eigenschaft, auf das sich das gründet, in den Eltern dann auch nennen, wie du willst. Einfach Persönlichkeit. Das gefällt mir besonders gut. Oder dein Sein, deine Art, wie du bist, deine Art, wie du Familie lebst, also aus dir raus. Das ist eigentlich schon alles. Du kannst es nennen menschliche Autorität oder du kannst es nennen Führung, ist es mir egal, aber wir wissen alle, was gemeint ist.
Ja, ich merke, es ist schwierig mit diesem Begriff, ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass es gerade dieser beziehungsorientierten, bedürfnisorientierten, bindungsorientierten, ich sage mal die drei Bs, ne, Bubble so ein bisschen auch schwerfällt, ne? Auch der Gesellschaft an sich, ne? Also diese eine natürlich, das Führung oder Führer ist ja auch sehr negativ besetzt aus unserer Erfahrung, unserer Deutschen natürlich. Und auf der anderen Seite finde ich, das ist ja auch eine große Falle, in die wir alle reingetrappt sind, zu sagen, ah ja, ne, aus der auch vielleicht aus der eigenen Erfahrung raus, wie übergriffig es sein kann, wenn man als Kind halt irgendwo gezwungen wird. Und dass wir auf jeden Fall das nicht wiederholen wollen, den Zwang am Kind. Und dann stehen wir da und wissen nicht genau, wie geht's denn eigentlich? Ne? Wo ist denn, was dürfen wir, was ist schon Gewalt und so? Ja. Hast du da eine Antwort auf diese Frage?
Ja, also ich verstehe das total gut, auch diese Hemmnis, die wir haben, einfach weil oft eben diese Führung oder dieses den Kindern Orientierung geben hat, oft eigentlich bedeutet, dass du einfach deinem Kind Angst machst, sozusagen, wenn du so nichts machst, dann kriegst du Stress. Ja, dann mache ich dir Angst oder ich bestrafe dich oder ich tue dir weh, also auch seelisch weh und so. Und deshalb war eben dieses, die Kinder leiden und begleiten war immer ein Angstthema. Und ich glaube, dass es trotzdem für uns wichtig ist, das Konzept dessen, dass wir als Eltern, dass wir die Kinder leiten können und leiten dürfen, dass wir uns das zurückerobern müssen sozusagen. Und mir hilft dabei der Gedanke, dass wir immer wieder uns vorstellen müssen, wie schaffen wir dieses, indem wir trotzdem in Beziehung bleiben. Also wie schaffen wir es, unsere Beziehung zu schützen und unsere Beziehung nicht abbrechen zu lassen und trotzdem klar zu sein. Also das ist für mich der Begriff, den ich bewusst auch im Buch dann vorne dran gestellt habe, das ist Klarheit, dass wir den Kindern gegenüber klar sind, also klar vermitteln, was wir brauchen, um gut Familie zu leben und dabei natürlich Bedürfnisse auch austarieren, Kompromisse finden und so weiter, aber gleichzeitig eben das so zu tun, dass wir niemand verletzen. Und das ist jetzt eine große Nummer, das ist natürlich schwierig, kennen wir alle in Paarbeziehungen auch, dass es immer mal wieder dann doch zu Verletzungen kommt. Oder zumindest ein System zu leben, in dem wir immer wieder lernen und das uns Mögliche tun, um in Beziehung zu bleiben. Ja, so vielleicht ein bisschen ganz gut geführt.
Ja, das ist oft so die Krux, die ich erfahre, wenn ich Menschen dann begleite. Und ich kenne es auch von mir selbst, ne, dass wir es ja selbst gar nicht gelernt haben und wir ja quasi etwas Neues leben wollen und dann auf vielen Ebenen uns das Alte, was wir selbst erfahren haben, ne, was in der Gesellschaft noch da ist, immer dazwischen schießt. Was wäre da so dein dein Rat oder deine Idee dazu? Wie gehen wir damit um?
Mein Rat ist vielleicht auch mehr ein Erfahrungsrat. Ich glaube, wir verlieren manchmal aus den Augen unsere Lebensperspektive eigentlich. Unsere Lebensperspektive ist, ich will für ein gutes Miteinander sorgen. Ich will ein gutes Miteinander haben. Das trägt uns Menschen ja, dass wir jetzt nicht in einer Stressfamilie leben, sondern in einem guten Miteinander. Ich will aber auch mich weiterentwickeln. Ich will meine Leidenschaften leben. Ich will Leben leben, so wie ich mir, wie ich da reingeworfen wurde und da am Schwimmen bin, und das Wasser soll mich weiter tragen, auch in der Familie. Also da kommt für mich dann dieses rein, die Vision vom guten Leben eigentlich. Mhm. Und gut, du kriegst dann Kinder und dann wird alles natürlich noch viel komplizierter, die Vision vom guten Leben, zu dem ja so viel Unterschiedliches gehört. Aber das ist für mich immer wieder, wo ich den Eltern gerne sage, guckt auch euch an, guckt eure Leidenschaften an, guckt, dass ihr Familie so lebt, dass eure Augen weiter leuchten können. Und das trägt alles. Das trägt wirklich, trägt alles. Weil du automatisch, wenn du ins Leben reinblickst oder ins Familienleben mit leuchtenden Augen und mit einer Art Begeisterung, ich glaube, dass das schon mal eine gute Basis ist, um zum Beispiel nicht zu hart zu sein, um nicht verletzend zu sein. Also getragen ist es, und da mag ich sehr die, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Rebecca Wild. Das war vor vielleicht 2010 oder 20 Jahren, war die auch mehr in der Diskussion, hat auch ein paar Bücher geschrieben. Und eines heißt, ich glaube, der Untertitel heißt Sein zum Erziehen. Sein zum Erziehen. Also du bist der Mensch, den du vielleicht, der dich trägt, ja, der du vielleicht werden willst, egal was, deine ganzen Visionen, deine ganzen Leidenschaften. Aus dem heraus gestaltest du Familie, da kommt jetzt noch dazu, zu deinem Leben kommt Familie dazu. Und jetzt guck mal, dass du dich als Person, als Persönlichkeit so gut reinentwickelst in diese neue Situation, dass es trägt.
Ich habe das aufgeschrieben, das hört sich sehr gut an, das Buch. Du hast ja gesagt, diese Freude, dieses Strahlen, das du auch ausstrahlst. Wo hast du zuletzt mit strahlenden Augen vorgesessen?
Ach, wir hatten das erste Feuer angemacht, also Lagerfeuer. Mhm. Wir haben das Glück, dass wir einen großen Garten haben, wo man sowas machen kann. Ich weiß, dass es nicht alle tun können, aber das hat mich natürlich total zum Strahlen gebracht. Und das war, zufällig war das war auch unsere Enkelkinder, zwei unserer Enkelkinder da, und ich konnte es auch beobachten, wie das für den ganz Kleinen, das ist ein Säugling, 2 Monate alt, das war sein erstes Feuer sozusagen, und einfach, wie der da entspannt da in die Seilen hing und die Wärme aufgenommen hat und so, das war einfach, das war so, da ging alles zusammen, ja, da waren uns, wir Großen, haben es wohl gefühlt, und die Kinder haben sich auch wohl gefühlt, und es war einfach ein schöner Abend, wo alles zusammenging.
Ja, sehr berührend. Du schreibst ja auch in deinem Buch, ne? Also es kommt mir gerade, ne, wenn du von diesem Feuer sprichst und dass da die Generationen drum stehen. Es ist ja eine tiefe Sehnsucht bei vielen Menschen nach dieser Verbindung, und du schreibst auch in deinem Buch, dass das, was uns ausmacht als Mensch, so als Tierart, Mensch, Homo sapiens, sapiensis, ist dieses kooperative Erziehungsmodell. Ne? Es gibt Tiere, wenn wir da gucken ins Tierreich, da kümmert sich einmal die Mutter vor allem viel drum. Dann gibt es auch welche, wo nur der Vater oder wo es beide zusammen machen. Aber du sagst, das Menschliche ist dieses kooperative Erziehungsmodell. Und das klingt ja an in diesem, alle stehen ums Feuer oder sitzen ums Feuer herum. Aber die Realität ist ja in unserer Gesellschaft, vielen fehlt dieser Tribe, diese Familie, entweder weil sie räumlich einfach woanders wohnen oder weil es ganz bewusst eine Distanz gewählt wurde zu den eigenen Eltern. Und dann stehen wir da mit diesen Kindern und sind häufig sehr überfordert und sehr alleine. Wie können wir denn da damit umgehen?
Ja, das ist unser Grundproblem. Wir sitzen eigentlich eigentlich wirklich in einer Art Falle. Also wenn du es kontrastierst eigentlich, ich habe vorher von Leidenschaften gehabt, von dem, dass du guckst, was dein Leben trägt und wie du jetzt Familie damit unterbringst. Ja, die Realität ist aber, wir laufen ja eigentlich im Hamsterrad oder viele Familien laufen im Hamsterrad, oft schon vorher auch gewissermaßen. Dann kommen noch neue Lasten dazu, ja, und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Das ist einfach, passt gar nicht zusammen, dass man dann die Freude eigentlich erleben kann, weil du gerade noch so Familie jetzt auch noch unterbringst. Jetzt kommt ein Baby mit rein und das dann auch noch, also du hast angesprochen, das ursprüngliche Bindungsnetz von uns Menschen war ja eigentlich eines, wo viele Hände, viele Herzen, viele Seelen, viele Menschen eigentlich mit angepackt haben. Also muss man sich wirklich so vorstellen. Ich beschreibe das im Buch auch ziemlich mit Blick auch auf, was wir wirklich wissen über unsere menschliche Bedingtheit, dass da also Menschen dir den Rücken gestärkt haben, dass auch die älteren Kinder zum Teil auch stark mit dabei waren, dass Kinder viele Rollenangebote hatten. Bindung eben nicht nur durch diese eine Person, die gleichzeitig Königin, Kaiserin, Begrenzerin, Bettlerin und so weiter ist, sondern viele verschiedene Rollen. Da waren dann die älteren Menschen dabei. Du weißt ja, dass wie jeder Mensch, der eine vertraute Beziehung zu einem Kind hat, diesem ein bisschen anders begegnet und die Kinder dadurch auch die Welt, die soziale Welt natürlich aus verschiedenen Perspektiven kennenlernen, was sie dann wiederum auch stärkt und flexibel macht. Also im Prinzip leben wir, so beschreibe ich es jedenfalls, in einem Haus, das eine Stromzufuhr hat, oft vielleicht zwei manchmal. Und wehe, wenn es dem Stromkreislauf schlecht geht, ja, wenn Mama mal einen Durchhänger hat, mal eine postpartale Depression oder so, dann gehen die Lichter aus, überall in allen Zimmern. Ja. Und das ursprüngliche Bindungsnetz war eher so, dass es viele Kabel gab, die vernetzt waren und gut, da ging auch mal eine Glühbirne aus, aber das Netz hat getragen. Gell? Und das ist das Gemeine eigentlich. Also wir reden von Idealen, wir haben große Ideale, aber sind eigentlich eingebunden in ganz stark oft in Zwänge, dass es laufen muss, Und das widerspricht eigentlich dem, dass wir immer wieder neu im Leben ja Kraft schöpfen, durch unsere gelebten Visionen und Leidenschaften und so. Und da brauchst du Raum, da brauchst du Zeit, da brauchst du Platz. Und jetzt hast du ein Baby und bist mit dem total überfordert. Und das ist die brutale, brutale Situation.
Wie gehen wir damit um?
Also ich glaube, wir müssen uns klar werden, dass es manche Hindernisse gibt, die sind einfach so. Ja, wir leben in einer unheimlich geordneten und für Kinder zum Teil gar nicht so handhabbaren und erlebbaren Welt. Das ist einfach so. Unsere Tätigkeiten sind nicht nachvollziehbar. Die Kinder haben es wirklich viel schwerer, sich jetzt ins Leben reinzuschauen, nachzuschauen und so weiter. Aber es gibt auch Hindernisse, die wir uns selber machen. Ja, wenn du mal denkst, das Säuglingsleben, ich kriege das dann mit bei Beratungen, wie hoch normiert, was man darf, was man nicht darf, was man soll, was man nicht soll. Ja, darf ich dieses, darf ich einschlafstillen? Dann kommt, nee, da baust du eine falsche Assoziation auf und fang das bloß nicht an. Also wir geben dann auch noch Erleichterungen einfach so, so aus der Hand, ja, gell? Oder Angst vor plötzlichem Kindstod, dann ist man die ganze Zeit unter dem Damoklesschwert. Mein Kind könnte jederzeit seinen letzten Atemzug tun, was alles absolut, also das ist meine wissenschaftliche Tätigkeit, ein absolutes falsches Narrativ ist, dass aber die Eltern trotzdem extrem unter Stress sind. Ja. Ja, verzichten aufs Elternbett, weil da irgendjemand gesagt hat, es sei gefährlich. Verzichten auf dieses oder jenes. Also schon ein Baby auf die Bauchlage zu drehen, ja, werde ich gefragt, ist es okay, wenn ich mein Baby mal auf die Bauchlage drehe? Ich passe auch wirklich ganz gut auf, ich bin immer dabei und so weiter. Ja, solche Sachen. Da musst du dir vorstellen, wenn du das jetzt evolutionär betrachtest, ja, welche Generation hat sich jemals Gedanken darüber gemacht, ob mein Kind jetzt jederzeit den Geist aufgeben könnte. Und so sind viele Sachen, also auch die Rolle der Experten hinterfrage ich da oft. was du darfst, was du nicht darfst. Lange Zeit hieß es, du darfst dein Kind nicht mal tragen, wenn es zu klein ist, da wird der Rücken krumm. Und du musstest so und so oft, musst du das machen und jenes und so weiter. Also das ist was, wo ich glaube, da haben wir ein bisschen Freiraum, um uns da ein bisschen zu emanzipieren und zu sagen, Leute, was für euch läuft, das ist gut. Und ihr habt ein Kind, die sind sehr, sehr resilient, die haben also sehr viel schon erlebt in der Menschheitsgeschichte und sind darauf vorbereitet. Und auch wenn mal zum Beispiel, das ist mir auch wichtig, das ist nicht immer geplant, muss nicht immer Sonnenschein sein. Ja, du bist als Eltern heute oft so, wir gehen da in die Karibik und das ist auch auf Instagram, sind ja alle auf der Karibik und die berichten da von den tollen Inseln und da will ich auch hin. Und dann ist leider so, du landest halt irgendwo in Deutschland. Ja, da ist manchmal schönes Wetter, manchmal regnet es und mit dem musst du umgehen. Aber Leute, das ist für die Kinder, glaube ich, auch so, dass die das schon auch mit drauf haben und dass es manchmal nicht so gut klappt, musst dich nicht so wahnsinnig unter Stress setzen, wie es manche Eltern auch wirklich dann unheimlich stresst, wenn ihr Baby mal weinen muss oder so. Das, ja. Ja, da würde ich sie gerne in den Arm nehmen, manchmal, und einfach auf die Schulter klopfen und sagen, weißt du, du machst so Tolles, du gibst dir so große Mühe und manchmal gibt es Missverständnisse und manchmal klappt es nicht so gleich, aber du bist guten Willens und du bist der Mensch, der dein Kind trotz allem trägt und ihm den Weg in die Zukunft ebnet und das guckt, dass ihr in Verbindung bleibt und gut ist, ja.
Ah, sehr berührend, ja, das berührt mich. Ich habe das manchmal auch das Gefühl, dass sie das gar nicht wertschätzen können, was die machen, ne? Weil die Leute, die da zu mir kommen, die haben ja schon eine sehr hohe intrinsische Motivation und haben sehr hohe Ideale, sonst würden sie ja nicht Geld dafür ausgeben, dass noch irgendwie eine Beratung sich zu holen. Und die sehen gar nicht, was sie schon anders gemacht haben gegenüber ihren Eltern. Und das schreibst du auch in deinem Buch am Anfang auch, dass das aus dem Blick geraten ist, was wir geschafft haben. Was ist da, was du sagst, oh Leute, holt euch das doch mal in den Blick, was wir schon, welche Schritte werden oft übersehen, was wir geschafft haben? Dieses Land gewonnen, nennst du das ja.
Ja, genau. Ja, Land gewonnen, dass wir den Blick haben auf, Kind, was brauchst du? Mhm. Ja, früher war es so, der Laden muss laufen, es hieß, die Kinder sollen wie am Schnürchen sozusagen mitlaufen, aber das Schnürchen hast du halt gezogen. Und jetzt der Blick auf das Kind, was brauchst du? Wie kann ich dafür sorgen, dass du dich wohlfühlen kannst bei mir? Ja, also weg von dieser Stressbeziehung hin zu der Frage, was kann ich tun, damit du dich wohlfühlen kannst? Und das ist wunderbar. Das ist einfach die Grund, wie in jeder Beziehung eigentlich, die Wahrnehmung des anderen ist die Grundlage für das, dass ihr miteinander zu Potte kommt. Und diese Wahrnehmung haben wir jetzt. Ja, das ist schön.
Da schreibst du auch, dass wir Land verloren haben. Was haben wir verloren?
Ja, wir haben vielleicht in doppelter Weise Land verloren. Ja, das eine ist, dass wir mit dem Blick, Kind, was brauchst du, so ein bisschen aus den Augen verloren haben, was brauchen wir? Und ich sage bewusst wir. Weil manchmal wird dem entgegengesetzt, was brauche ich jetzt als Gegenüber, ist natürlich auch richtig, aber in der Familie leben wir wirklich in diesem Dreieck, ich, du und wir. Mhm. Und Familie hat für mich ganz viel damit zu tun, einfach wie gelingt uns das gute Wir. Ja. Und das haben wir ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, zum Teil aus äußeren Gründen. Wir müssen, ich habe das Wort Hamsterrad genannt, der Laden muss laufen, wir müssen das so und so so machen. Aber dieses gute Leben für uns alle, ja, wie kriegen wir weiterhin unser Leben da rein, unsere Leidenschaften? Weil Bedürfniserfüllung, ich bleibe da immer an dem Bild hängen, Bedürfniserfüllung ist nicht wie man so, die Vögelchen, jetzt sind ja draußen die Vögel wieder am Brüten, ja, dass man denen die Würmchen organisiert und in die Schnäbelchen steckt, ja, das ist manchmal so, bei dem endet man manchmal, ja, dann sieht man so die Bedürfnisse des Kindes und die Kleinen und die deren Abhängigkeit und irgendwann ist man in dem Modus, dass man immer nur die Würmchen sucht und Würmchen in die offenen Schnäbelchen steckt, aber Leute, ich glaube einfach, das ist nicht menschliche, das menschliche Ding, natürlich stecken wir Würmchen rein. Ja. Aber wir nähren natürlich auch uns und gucken, dass das Nest für alle taugt, weil wir haben ein gemeinsames Nest. Die Vögel, die haben eins für die Kinder und wir haben eben ein gemeinsames Nest. Und das ist das eine, wo ich glaube, wo wir ein bisschen Land verloren haben. Ja, lasst uns gucken, dass die Familie gut miteinander kann. Also auch zum Beispiel, da lerne ich viel auch aus dem Blick in andere Kulturen, ja, also in ursprünglich lebende Kulturen, also indigene Kulturen, wie die mit den Kindern umgehen. Ja, die sind ganz stark in dem, dass sie ganz hingebungsvoll für ihre Kinder sorgen. Mhm. Also da ist kein jetzt von oben nach unten, sondern es ist wirklich ein ganz beziehungsvolles Miteinander. Gleichzeitig aber sind auch klare soziale Erwartungen im Raum sozusagen. Mhm. Also guck mal, so gehen wir hier miteinander um, wir helfen uns gegenseitig aus, wir sind darauf angewiesen, dass wir die Nachbarn unterstützen und die uns und so weiter. Und so ist es hier und das ist dann auch die Erwartung an die Kinder, dass sie in diesen Raum reinwachsen. Hm. Also da bin ich manchmal überrascht, wie stark sich Familien dann umpolarisieren auf den Kindern zuarbeiten, ja. Hauptsache die Kinder, Hauptsache das passt. Und das ist manchmal, und das sind wir wieder bei dem vorher, bei den Säuglingen schon. Wir leiden dann so mit den Kindern, dass die jetzt zum Beispiel die Säuglinge dann manchmal weinen müssen, dass es halt nicht so klappt. Das ist unsere Realität. Es klappt nicht so. Und dann dreht sich alles nur noch um Trost. Ja, also ich sage manchmal, das ist dann wie alles auf Zucker. Hauptsache mein Kind ist wieder zufrieden. Hauptsache wir haben keinen Stress. Und dann kommt diese Vermeidung von Konflikten wird dann zum Leitthema. Mein Kind soll es gut gehen, mein Kind soll es gut haben. Und das bedeutet für manche dann, mein Kind darf keine Frustration haben. Mm. Ich muss alles tun, damit mein Kind nicht frustriert ist. Aber das ist, und sind wir wieder bei der Persönlichkeit, das ist keine Basis fürs Miteinander. Das ist wie wenn, du kennst es vielleicht, ich weiß nicht, ob du auch Paare berätst, aber ich kenne es von anderen, wenn du Paare, wenn der eine berichtet, ich habe immer Angst, dass er nach Hause kommt und dann ist die Stimmung nicht gut oder dann beobachte ich schon wieder, wie die Augenbrauen hochsteigen, dann habe ich schon Angst, dass er wieder explodiert oder so, ja. Das ist keine gute Basis für ein Miteinander. Aber das ist genau die gleiche eigentlich deinem Kind gegenüber. Wenn du deinem Kind gegenüber Angst hast, oh, jetzt gehen die Augenbrauen hoch, jetzt gibt's gleich einen Frustrations- oder einen Wutanfall. Du, dann hast du kein Miteinander. Dann hast du auch kein Inneres, was dich trägt. Sondern dann ist es eine Vermeidungsbeziehung. Und da ist mir das Wort Klarheit wirklich ganz wichtig. Wenn du in der Familie und da mit deinem Partner nicht auf Augenhöhe sein kannst, in dem Sinn auf Augenhöhe, nicht nur auf Augenhöhe, gib mir ein Signal, was du brauchst, sondern auf Augenhöhe von dem, lass uns mit offenem Auge und offenem Visier miteinander klarkriegen, wie es hier gut laufen kann, damit es uns gut geht. Mhm. Wenn du das nicht kannst, dann bist du immer, ich sage manchmal, du bist wie im Club Mediterranee. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt, aber vor 10, 15 Jahren war das Riesending. Du warst im Club, heute heißt wahrscheinlich All-Inclusive-Urlaub oder so, wo alles für dich gemacht wird. Ja, du alles, der Laden läuft, du wirst gecatert ohne Ende. Aber das ist nicht die Welt, die Kinder suchen. Und das ist das eine, wo wir, glaube ich, ein bisschen Land verloren haben. In diesem Orientiertsein auf ein gutes Miteinander.
Ja, ich musste an eine Situation aus meiner Kindheit denken. Und ich bin dir sehr dankbar, weil ich das nochmals wertschätzen kann, weil es war wirklich, ich habe da schon auch bisher schon gut drauf geguckt, aber es war, ich war in dem Moment sehr beleidigt. Ich war irgendwie 10, 11, 12, ne, Anfang weiterführende Schule und meine Mutter, die wirklich sehr zugewandt war und sehr viel Raum gegeben hat und gesagt hat, hier hört das hört die Gewalt auf. Ne? Es gab keine körperliche Gewalt mehr. Ich bin 73 geboren. Es war, für meine Mutter war es halt, die hat den Circle da gebrochen. Ne? Und dann stand ich da im Wäschekeller und sie bügelte meine Jeans mit einer Buntfalte. Ne? Und das war, also in den 80ern war das nicht in. Ne? Da habe ich gesagt, das war so falsch. Meine Mutter gesagt, so, lieber Christopher, du bist alt genug, du kannst ab jetzt deine Wäsche gerade selbst bügeln.
Ah, cool.
Ich war sehr beleidigt, ne? Ich war sehr beleidigt und ich war überhaupt nicht, also es war überhaupt nicht gepampert mehr. Und aber
es war der Beginn einer Entwicklung wahrscheinlich.
Natürlich, ja. Ich bin dankbar dafür, dass ich das kann und dass ich das nicht mit meiner Frau ausdiskutieren musste, wer denn jetzt die Wäsche machen muss. Das habe ich da gelernt. Okay. Und das war unangenehm, ja. Es war extrem unangenehm, vor allem ich musste den Scheiß ja wirklich dann machen. Ne? Später hat sie auch noch gesagt, ihr müsst auch euer Bad selbst machen, ne? Also ich bitte dich, das war nicht schön, ne?
Ja, du, das ist, mich triggert das gerade voll, weil genau das Gleiche, also nicht nur die Bügelfalte, habe ich auch erlebt bei meiner Mutter, die war auch sehr zugewandt, aber irgendwann hat sie auch, und das war die gleiche Zeit, also war Jeans mit Löchern war da ganz wichtig, dass da Ding drin sind. Und meine Mutter hat irgendwann gesagt, so okay, es war immer, machen Flicken drauf, hat sie gern gemacht, sie hat ihr Hobby oder ihr, damals ihr Ding war Nähen und so für alle Kinder und alle und so weiter. Und sie hat dann die Flicken drauf gemacht, was cool war ja für uns. Und dann irgendwann war es genauso, wie du sagst bei deiner Mutter, dass sie gesagt hat, nee, okay, das mache ich nicht mit, das ist mir zu viel Arbeit. Guck mal. Und für mich war das der Beginn meines lebenslangen Hobbys. Es ist nämlich, ich habe sie dann gefragt, wie geht es eigentlich? Hat sie mir die Nähmaschine erklärt? Damals noch mit Deck unten drauf drücken. Und ich habe dann gelernt, und das ist wirklich, Jeans zu nähen ist gar nicht so einfach, dass, wenn da die Dinge reinkommen und so weiter. Da habe ich es nähen gelernt, ja, durch das, und das ist bis heute mein Hobby. Ja. Also das heißt, du siehst auch bei dir und bei mir, es kann auch sein, dass wenn wir mit Klarheit kommunizieren, oder kommunizieren, darum geht es mir gar nicht so, wenn wir klar sind, ja, das ist nochmal was anderes, aber wenn wir klar sind, dann ergibt sich ja für dein Gegenüber auch eine Aussage, eine Vision auch, ja, also eine Vision von, so sieht mein Leben nicht aus, und das heißt für dich automatisch, du musst dich dazu stellen. Toll, ja. Danke dir für das Beispiel.
Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Meine Mutter war auch nicht immer so super freundlich. Ne? Die war manchmal auch ein bisschen genervt.
Ja, bei meiner war es noch, das genervt hätte mich gar nicht. Die war nicht oft genervt, aber da siehst du dann wieder, wie uns unsere Vergangenheit prägt. Und da reden wir ja viel davon, von diesem inneren Kind oder unsere Geister aus der Vergangenheit. Und das war bei ihr so, sie ist aufgewachsen in extrem armen Verhältnissen und dann Kriegskind auch. Und für sie war, und sie war die älteste von vielen Kindern, die ganz viel für die Familie gesorgt hat und für ihren kleinen Nachkömmlingsbruder und so weiter. Und für sie war in ihrem Herz, war ganz viel für das Schwäbische sagen Sachverhalte, also die Sachen verhalten, dass die Sachen nicht in Unordnung geraten, dass nichts kaputt geht. Und das hat sie voll getriggert, wenn, ich meine, wir waren als Kinder natürlich wie alle wild, da hast du dann, da hat man so eine Glasflasche, da hat man die mal jemand anders, was weiß ich, oder weggeschmissen auf den Asphalt, dann ist die zerbrochen, da war halt der Kleb überall. Und das hat sie so getriggert, dass sie dann tagelang die Beziehung eigentlich auf Eis gelegt hat. Also nicht geschumpfen oder so, sondern einfach, sie war dann unglaublich enttäuscht. Und das ist für Kinder der Hammer, ja. Auf einmal, für dich ist das ja okay, gut, das ist der Kleb da ausgelaufen. Das war für uns jetzt nicht so das Ding. Aber dann dieser Beziehungsabbruch. Ja, also wir leben unsere Traumata ja tatsächlich dann weiter.
Widmest du ja auch in dem Buch einen Abschnitt, wie gehen wir damit um, mit diesen Erfahrungen, diesen eigenen Erfahrungen am besten? Ne? Weil es gibt auch manchmal solche Sprüche im Internet dann von wegen, du musst das erst alles geheilt haben, bevor du Kinder bekommst, sonst gibst du alles weiter. Das ist eigentlich auch ein bisschen unrealistisch. Also. Wie gehen wir damit um, dass mit diesen Geschichten?
Also ich habe vielleicht zwei hilfreiche Hinweise. Das eine ist, dass wir mit Kindern leben oder mit Menschen leben, die ganz gewiss nicht erwarten, dass alles immer perfekt läuft. Ja? Mhm. Dass wir nicht immer wieder auch Missverständnisse haben und die dann wieder klären und darin wachsen. Also ich glaube, das rechne ich Jesper Juhl hoch an, dass er diesen Ansatz so schön reingebracht hat, dass wir sind eigentlich in der Werkstatt und wir lernen da eigentlich gleichzeitig, während wir unser Werkstück sozusagen bearbeiten, lernen wir eigentlich, wie es geht. Ja? Und keiner ist da geboren als Meister. Und da hilft mir der Blick auf das, was für die Kinder zählt, ist sicher nicht, dass wir immer alles richtig machen, sondern was für die Kinder zählt, ist unser grundlegendes Klima in der Familie, dass wir ein Klima haben, in dem Wertschätzung dominiert, in dem wir immer wieder zu diesem Thema zurückfinden, in dem wir uns gut Mühe geben und diese Sicherheit dann dem Kind geben können. Aber nicht die Sicherheit von, ich mache immer alles richtig, sondern die Sicherheit von, wir bewahren hier und wir versuchen so gut wie möglich einen Grundton, ein grundlegendes Klima zu bewahren, das uns allen gut tut. Also das ist für mich die Antwort für Eltern, die dann verzweifeln, dass sie manchmal einfach vielleicht dann doch schimpfen, vielleicht halt dann doch auf drei zählen, vielleicht halt dann doch das Falsche sozusagen machen und dann drunter leiden. Und, und das Zweite haben wir vorher schon kurz angesprochen. Ich glaube, dass Eltern sich immer wieder vergewissern können und sagen, ey, ich mache ja eigentlich wirklich richtig Gutes für uns. Ja. Also für mich, ich fasse es in das Wort Elternfell. Ja, also dass wir uns sowas vorstellen dürfen, wie wir haben dann auch ein Fell, das uns so ein bisschen wärmt, aber auch ein bisschen abpuffert. Ja, also einfach so, das bin ich, das gibt mir auch vielleicht eine aufrechtere Haltung, das ist ein Fell, von dem auch der Regen ein bisschen abtropfen kann und das trotzdem Härchen hat, wo ich spüre, was los ist und so. Aber wo mir auch gleichzeitig so ein bisschen was gibt wie eine gesunde Distanz. Also gesunde Distanz heißt für mich, ja Kind, du bist jetzt gerade vielleicht in Not, du bist jetzt vielleicht gerade in einem emotionalen Ausbruch, ja, sag mal in der Autonomiephase. Aber ich guck mal, dass ich die Tiger hier fernhalte und dass ich weiterhin meinen Job mache und du wirst wieder, das Leben wird wieder weitergehen. Also, dass wir das ausstrahlen können, weil ich manchmal beobachte, dass Eltern dann selber geschwächt werden. Da ist mein Kind in Not, mein Kind ist frustriert, dann werden wir selber kommen in Not und dann ist das Signal für das Kind auf einmal, oh, die Welt ist unsicher, jetzt ist auf einmal hier ein Vulkan ausgebrochen, guck mal schon ins Gesicht meiner Mutter, die ist ja total Ding. Also ich würde eher sagen, guck, dass du sozusagen beim Kind sein kannst und nicht unbedingt immer ins Kind reingehst, weil das dein Kind dem Signal gibt von, huch, jetzt ist niemand mehr, der Sicherheit gibt. Mhm. Ja.
Okay, also Missverständnisse und Konflikte gehören dazu. Es geht eher darum, diese Grundstimmung. Und legt euch ein Elternfell zu, das euch schützt und das euch Distanz gibt und in Kontakt gibt, sodass ihr da sein könnt für das Kind, ne? Und nicht mit weggespielt werdet. So, ne?
Ja, wunderbar zusammengefasst. Ja, super, ja.
Ja, ich fand das ein sehr schönes Bild mit dem Elternfell. Das habe ich mir gleich mal aufgeschrieben. Das ist super, ist das, ne? Das ist klasse. Ja, ich könnte noch ewig weiter quatschen mit dir. Das ist sehr inspirierend und das fühlt sich auch sehr, ja, sehr warm an. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wirst du zu wenig gefragt oder da würdest du dir wünschen, dass die Leute dich das mehr fragen? So zum Abschluss?
Vielleicht die zweite Antwort auf die Frage, wo wir möglicherweise Land verloren haben. Und das führt mich zu einem wirklich sehr wichtigen Thema, weil es auch das Thema Bindung angeht. Wir haben so ein bisschen uns durch den Blick auf die Bedürfnisse des Kindes fällt unser Blick sehr stark auf die Nähebedürfnisse des Kindes. Also das, was früher unterdrückt wurde, sozusagen. Kind, du brauchst Sicherheit, du brauchst Nähe, du brauchst auch körperliche Nähe, du brauchst angenommen sein, du brauchst die warme Kuhle des Lebens. Das ist ja ganz, ganz wichtig in der Bindungstheorie. Nur, also ohne Vorwurf, aber nur als Beobachtung und auch als Kommentar zur Bindungstheorie insgesamt, ist uns ein bisschen aus dem Auge gerutscht, dass das Bindungssystem, dass die Bindung eigentlich aus zwei Teilen besteht oder aus einem Kreis, aus zwei Schenkeln. Und der eine Kreis ist natürlich die Ermutigung des Kindes durch, du bist sicher, du hast Wert, du gehörst dazu, ich begegne dir mit Wohlwollen, ja. Also Nähe, Schutz, Beziehung, Beziehung, Beziehung. Ja, da sind wir bei unserem bedürfnisorientierten Hauptthema, Beziehung. Gleichzeitig aber schlägt die Bindungstheorie ja vor, dass die Erfahrung von Schutz, Sicherheit und emotionaler Nähe, dass das ja eigentlich vor allem eine Eintrittskarte ist in den zweiten Schenkel. Nämlich, du darfst die Augen aufmachen, du darfst sein, du darfst tun, du darfst machen, du darfst die Welt entdecken und daran wachsen. Ja, das ist für mich das Wunderbare. Eigentlich öffnet eine gelungene Bindung im Sinne von gelungene Beziehung, öffnet ja eigentlich den Kindern vor allem die Möglichkeit, jetzt wirksam zu sein und die Welt zu bespielen und dann groß zu werden und da auch an diesem dieser Bewährung eigentlich, die Kinder wollen sich ja bewähren sozusagen und dann daraus ihre Kompetenzen schöpfen, an dem werde ich groß und stark. Ja, also Beziehung allein ist wie ich weiß nicht, bei den Pflanzen, wenn du immer nur gießt, ja, das reicht nicht aus. Auch mit tollen Beziehungen, mit sehr achtsamen Beziehungen kannst du dem Kind ganz entscheidende Dinge vorenthalten. Kinder brauchen immer beides.
Ja.
Sie brauchen den ermutigenden Beziehungsrahmen, aber sie brauchen auch einen Rahmen an eigener Spur, an eigener Wirksamkeit. Und das sagen die uns ja, oder signalisieren sie uns ja deutlich, ja, lass mich tun, lass mich machen, lass mich sein, trau mir auch was zu.
Ja.
Und da haben wir, das ist das Zweite, wo wir, glaube ich, Land verloren haben und wo wir unbedingt zurückgewinnen müssen.
Herbert, danke dir dafür, für dieses Plädoyer auch nochmal für das Rausgehen in die Welt und dieses persönliche Wachstum vom Kind und bei den Eltern. Ich finde das ja, glaube ich, das macht uns Menschen halt auch aus, finde ich so, diesen Gestaltungswillen. Ne?
Und das ist ja das Wort Kindheit. Ja, Kindheit ist ja immer Kindheit. Das ist nicht eine erwachsene angehängte Zeit, sondern es ist eine Kindzeit. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen eine an die Erwachsenen angehängte Kindzeit für die Kinder geschaffen. Und das stärkt nicht. Und da ist auch, wenn du die in Kulturvergleichen denkst, das ist die Frage, warum in anderen Kulturen manchmal die Kinder eigentlich in ihrer Sozialentwicklung mehr Rückenwind haben. Das liegt auch ganz viel daran, dass denen mehr zugetraut wird und dass sie mehr Raum und Zeit und Gelegenheit haben, um ihr Ding zu machen, ja, ihr eigenes Ding.
Ja, danke dir. Danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Danke dir aber auch für deine Arbeit an dieser Stelle. Und damit meine ich sowohl die publizistische Arbeit, diese wunderbaren Bücher, die du schreibst, aber auch die Arbeit, die du tust im ganz konkret, wenn du mit Menschen arbeitest. Und ja, auch danke für deine Wärme und deine Authentizität. Aber das war einfach sehr spürbar für mich, wie du da warst hier. Da ein sehr großes Dankeschön an dieser Stelle. Wo kann man sich mit dir vernetzen?
Ich habe ja schon lange einen ganz großen Blog oder eine Webseite, ist ja heute schon fast eine Webseite. Was ist das eigentlich? Ja. Das heißt Kinderverstehen, einfach kinderverstehen.de. Es hat unglaublich viel Artikel, unglaublich viel Beiträge, unglaublich viel, was Eltern vielleicht interessiert, die mit Kindern unterwegs sind, auch Fachkräfte vielleicht. Das ist eine. Und dann neuerdings seit ein, zwei Jahren sind wir auch auf Instagram unterwegs, da auch Kinderverstehen. Und natürlich auf Facebook auch. Und das ist eigentlich so der Zugang zu mir, wenn ich Veranstaltungen mache, ist es dann auch, kündige ich das an. Kann man gern bei mir reinschauen. Ich mache eigentlich regelmäßig Online-Vorträge. Und wir bauen jetzt nach und nach auch vielleicht so eine kleine Online-Akademie, also so ein kleines Fortbildungsding auf. Mal sehen, ja, wie uns das weiter trägt. Aber das sind so meine Kontakte.
Super. Links kommen alle in die Shownotes. Danke dir auch dafür. Jetzt zu den letzten Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
Gefehlt hat der Blick in der Beziehung auf die Ökologie der Beziehung. Also sozusagen, Beziehung war so mein Grundtenor, in dem ich aufgewachsen bin, war immer so, du bist super und dadurch hast du einen bestimmten Wert. Ja, also du, ich bin aufgewachsen mit einem Zwillingsbruder und wir waren einfach von Mutter Natur gesegnet mit ein paar Talenten, die einfach gut waren, ja, sportlich und gescheit in der Schule und so weiter. Und es war dann so ein bisschen das Signal, ja, das ist es, ja. Und das bringt dich dann schnell auch in eine Position, wo du denkst, ja, das ist es, ja, als Kind. Sozusagen oben, ich bin oben, weil ich so viel kann oder weil ich so viel, und das ist dann, das frisst sich natürlich auch dann in deine Haltung und in deine Beziehungen rein und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was ich dann im Erwachsenenalter dann lernen durfte oder auch lernen musste und nicht nur durch Jubelarien oder so, Halleluja, das ist einfach, du bist, wer du bist und der andere ist, wer er ist und da geht es nicht um super oder so, sondern es geht einfach um Mensch, möglichst gut hinzukriegen, dass du es möglichst gut hinkriegst und dazu gehört, das war für mich auch, früher hätte ich gedacht, Scheitern ist nicht vorgesehen, so mit, sagen wir mal, im jungen Erwachsenenalter, alles Segel auf und los und dann im Laufe der Zeit hatte ich auch Phasen, wo ich die Welt wirklich von ganz unten erlebt habe oder erleben musste und mich da dann wieder fangen musste und als anderer Mensch dann auch dann sozusagen die Welt betrachtet habe. Und das ist für mich aber ein Blick, den ich schätzen kann. Also das ist dann für mich einfach, ich habe dann eine bessere Balance gefunden. Sagen wir so.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Ich bin unglaublich dankbar. Weil ich die warme Kuhle des Lebens kennengelernt habe. Also in dem Fall jetzt war es vor allem über meine Mutter. Mein Vater hat es auch sich ganz wacker geschlagen in eine andere Hinsicht. Aber also so dieses Grund Kennenlernen der Welt als eine gebende Welt. Ich glaube, das ist so unglaublich wunderbar, wenn du das einfach und deshalb auch gut. Da lief nicht alles immer super, ja. Und trotzdem kann ich sagen, und deshalb sage ich es den Eltern auch unglaublich gern, ich habe die Welt als gebend erfahren, obwohl immer wieder war für mich Blödsinn. Wir mussten in die Ecke stehen und so. Ich weiß nicht, ob du das noch, das war ganz normal, ja. Oder Sachen, wo man nicht als Kind nicht nachvollziehen konnte. Und trotzdem, ich habe die Welt als gebend. Ergebend erlebt. Und das ist wunderbar. Ja.
Wenn du werdenden Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest, sagen, das sind so die 3 Essentials, deine 3 Wahrheiten über das Elternsein. Welche wären das?
Gleich 3? Oh je.
Kannst auch nur eine eins machen.
Eins ist für mich ganz wichtig, vergesst eure Leidenschaften nicht. Also wir leben ja, wir sagen ja immer die Bedürfnisse das und die Wünsche auf der Seite. Gut, aber dazwischen ist noch so eine Welt, die dem allem seine Farben gibt, ja, die dich trägt, wo du am Ende des Lebens dann drauf zurückdenkst und sagst, boah, ey, das war mein Ding, ja. Und, und für mich ist es jetzt natürlich auch, wo ich bin körperlich nicht mehr in der Verfassung, wo ich früher war und deshalb zurückblicke und denke, boah, das war's und bin ich heilfroh und ich sage und meinen Kindern immer wieder, mach das, zieh los, kümmere dich nicht um dieses oder jenes, folg dieser Spur deiner Leidenschaft, ja. Und das will ich den Eltern unbedingt sagen, ja, natürlich bist du im Hamsterrad, aber guck immer an jeder Kurve, ob du was findest, wo dir, ich finde es so schön, wenn dann Eltern dann erzählen von, was sie erleben, wenn sie ihrer Leidenschaft nachgehen und die Kinder mit reinnehmen. Und du kannst mit Kindern so viel machen, ja, also bei uns war es jetzt zum Beispiel Fahrradfahren natürlich, gut, kannst du einen Anhänger, kannst du nach einem Tandem, wo man dann das Pedal hochlegen konnte für Kinder, je nach Alter und so. Du kannst sie mit reinnehmen und die wachsen mit dir da rein und andere gehen mit ihren Kindern klettern, andere sind im Orchestergraben, andere besuchen Theaterproben und so weiter und so weiter. Aber ihr könnt viel, viel mehr mit den Kindern. Und sorry, dass ich da jetzt ein bisschen ausschwenke, aber mir ist es deshalb wichtig, weil wir heute ja ganz stark das Thema Selbstfürsorge in den Vordergrund stellen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das immer so interpretiert wird, das ist was, wo ich für mich selber machen muss, wo ich sozusagen, okay, die Kinder wegorganisiere oder ja, dann dürfen die halt ihr Tablet machen, damit ich endlich mal einen Kaffee trinken kann. Und ja, du hast recht, das ist natürlich auch Selbstfürsorge, aber es gibt auch eine Familien-Selbstfürsorge, würde ich es vielleicht mal nennen, wo du guckst, dass du das Leben so gestaltest, dass ihr möglichst oft auch mal in Flow miteinander reinkommt. Das ist dann auch Selbstvorsorge. Gut, das sind jetzt so viel, es ist ja schon fast ein Dreiteiler, was ich den Eltern wünsche, weil das Zweite wäre vielleicht einfach, dass es kommt nicht darauf an, Konflikte zu vermeiden und es kommt nicht darauf an, dass wir nicht Frustration leben dürfen, sondern es kommt darauf an, dass wir das Beste draus machen, dass wir einfach auch wieder uns finden. Also das ist vielleicht ein Grundmotiv auch wiederum von meinem Leben mit meinen vier Kindern. Wir hatten immer wieder Phasen, wo das Tischtuch, das zwischen dir ausgebreitet ist, irgendwie durch Bindung, ja, das hast du ja mal, wo das dann so ein bisschen wegrutscht und wo du merkst, die Beziehung ist einfach nicht mehr so lebendig oder ist gestresst oder so, ja, weil es dir schlecht geht, war dann oft der Fall, dass es uns nicht so gut ging. Aber die Erfahrung war immer, du hast immer noch einen Zipfel in der Hand. Und das, was war, also die Bindung, die du aufgebaut hast, die geht nicht weg. Die ist da, die ist wo vielleicht im Untergrund ein bisschen, aber wenn du einen Zipfel in der Hand behältst, dann kannst du es wieder herziehen und ausbreiten. Und das ist so wunderbar. Und das kann zu jeder Zeit passieren. Das kann sein, dass dein Kind mit der Schule fertig ist und du dann wieder das Tischtuch ausbreiten kannst. Mhm. Ja. Und das, also, was ihr habt, das bleibt euch.
Super. Danke dir. Also die Leidenschaft pflegen und das dem Tischtuch vertrauen. Also, dass da etwas ist, was trägt und dieses Kitten der Beziehung nach einem Streit halt auch so wertvoll ist.
Ja, genau. Das ist, ich glaube, das ist für die Eltern die Impulse, die sie vielleicht stärken können.
Herbert, vielen Dank.
Ich danke dir, Christopher.
Ja, das war die Folge mit Herbert Renz-Polster und ich kann dir sagen, das ist schon eine meiner Lieblingsfolgen dieses Jahr. So berührend auch für mich. Großes Dankeschön nochmal an Herbert und seine Arbeit. Ich habe für dich nochmal Herberts Begriff von diesem Elternfell zusammengefasst als kleine Übung auf der Seite. Und ich habe mir gedacht, weil es so ein, also ich, das Bild ist für mich so wunderbar, dass ich daraus ein kleines, Handy-Hintergrund gemacht habe. Wenn du möchtest, kannst du dir das runterladen und auf deinem Handy als Erinnerung speichern. Ich mache das sehr häufig, dass ich auf meinem Handy mir persönliche Hintergründe mache mit Erinnerungen drauf. Also es ist ein Bild und ein Text und das löst in mir etwas aus und hilft mir, mich immer wieder an bestimmte Dinge zu erinnern. Und zum Elternfell gibt es, wie gesagt, einen kleinen Text von mir plus das Download von so einem Handybild. Findest du alles auf meiner Seite christopher-n.de. Oder wo immer du den Podcast hörst, da sollte ein Link sein
auf die Shownotes und da findest du nochmal ein paar Infos zu Herbert und zum Elternfell und den Download von diesem Handy-Hintergrund. Apropos Giveaways und kleine Bonbons. Ich habe einen Newsletter, ich weiß nicht, ob du das weißt. Und der geht so einmal die Woche im Schnitt raus, manchmal mehr, manchmal wie letzte Woche, zwei Wochen habe ich es dann auch schleifen lassen wegen Urlaub. Auf jeden Fall, dort gebe ich dir nochmal andere Impulse mit rein. Und dort gibt es auch Bonbons. Also das sind teilweise Rabattcodes für Programme. Ich erinnere dich an die Meisterklassen und ja, manchmal gibt es auch Verlosungen und kleine Überraschungen und das ist wirklich für die Newsletter-Leserinnen. Wenn du da Interesse hast, guck auf meiner Seite christoph-end.de, da findest du alles, findest du auch alles zum großen Coaching-Programm Wut mach's gut. Da freue ich mich drauf, ich freue mich auch auf die alle die von euch, die ich sehe auf unserem Wochenende in Verbindung am 1. Mai-Wochenende. Es ist so schön, dass wir uns wieder sehen können, dass wir wieder ja, Seminare zusammen veranstalten können. Das ist so, ich bin so dankbar dafür. Ich finde, wir dürfen uns das wieder in Erinnerung rufen, was sich verändert hat. Ja, nach der Pandemie ist schon eine Weile her, aber es gab diese Zeit, wo das so schwierig war. Und jetzt können wir uns wieder sehen und das finde ich ein ganz wunderbares Geschenk. Ja, jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute und möchte dir nochmal Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt ja, wie sehr dir das Wohl deines Kindes am Herzen liegt, dass du dir hier Inspiration, Motivation und inhaltlichen Input holst für dein Elternsein. Und jetzt alles Liebe dir und einen guten Start in diesen Tag.